Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Unabhängigkeit gewonnen, Geist verloren. Ein afrikanischer Wissenschaftler über Nachfolgewirkungen des Kolonialismus. Wenigen Menschen ist bekannt, dass einer der Väter des Internet aus Afrika stammt. So nannten ihn jedenfalls amerikanische Medien, als er vom damaligen Präsidenten Bill Clinton empfangen wurde. Der feierte ihn als den Bill Gates of Africa. Der so Gelobte wurde am 23. August 1954 in Nigeria geboren. Die Wissenschaft kennt ihn als Philipp Emeagwali. Aber so hatten seine Eltern ihn nicht genannt. Im Internet, das seine Schnelligkeit unter anderem ihm verdankt, erzählt er eine Geschichte, die von der Langsamkeit des Verschwindens kolonialen Denkens handelt. Sie hören meine Übersetzung. Wir haben den Kampf um die Entkolonialisierung unseres Kontinents gewonnen, aber wir haben den Krieg gegen die Entkolonialisierung unseres Geistes verloren. Wir akzeptierten die Missionsschulen, die gegründet wurden, um uns aufzuklären, ohne die unvorhergesehenen Kosten unserer sogenannten Ausbildung in Frage zu stellen. Diese Missionsschulen plünderten das Selbstwertgefühl unserer Kinder, indem sie ihnen beibrachten, dass sie als Afrikaner von Natur aus schlechte Menschen waren. Unsere Kinder sind aufgewachsen und wollten keine Bürger Afrikas sein. Stattdessen förderte ihre Ausbildung das koloniale Ideal, dass sie besser dran wären, Bürger der kolonisierenden Nationen zu werden. Ich spreche von dem Preis, den die Afrikaner aus persönlicher Erfahrung für ihre Ausbildung und Erleuchtung gezahlt haben. Ich wurde als Chukwuka geboren, aber meine Missionslehrer bestanden darauf, dass ich meinen heidnischen Namen fallen lasse. Das Präfix Chukwu in meinem Namen ist das Igbo-Wort für Gott. Doch irgendwie bestanden die Missionare darauf, dass Chukwuka ein Name war, der einem gottlosen Heiden angemessen sei. Die katholische Kirche benannte mich in Philippus um. Der heilige Philippus wurde mein Schutzpatron und ersetzte Gott, nachdem ich benannt worden war. Ich muss argumentieren, dass etwas mehr als ein Name verloren gegangen ist. Etwas, das für mein Erbe von zentraler Bedeutung ist, wurde entfernt. Diese Verleugnung unserer Vergangenheit ist das Gegenteil einer guten Ausbildung. Unsere Namen repräsentieren nicht nur unser Erbe, sondern verbinden uns mit unseren Eltern und unserer Vergangenheit. Als Eltern spiegeln die Namen, die wir für unsere Kinder wählen, unsere Träume für ihre Zukunft und unsere Wahrnehmung der Schätze wider, die sie für uns darstellen. Meine Indoktrination ging weit tiefer als nur ein Name. Die Missionsschule versuchte mir beizubringen, dass Heilige bessere Vorbilder sind als Wissenschaftler. Mir wurde beigebracht, in einer neuen Sprache zu schreiben. Infolgedessen lernte ich Englisch, blieb aber in Igbo, meiner Muttersprache, Analphabet. Ich lernte Latein, eine tote Sprache, die ich in der modernen Welt niemals benutzen würde, weil es die offizielle Sprache der katholischen Kirche war, der die Schulen gehörten, die ich besuchte. Heute gibt es in Afrika mehr Französischsprachige als in Frankreich. In Nigeria gibt es mehr Englischsprechende als in Großbritannien. In Mosambik gibt es mehr Portugiesischsprachige als in Portugal. Die Organisation der Afrikanischen Einheit hat niemals eine afrikanische Sprache als eine ihrer Amtssprachen anerkannt. Viele erkennen an, dass die Globalisierung die Zukunft prägt. Aber nur wenige erkennen an, dass sie die Geschichte oder zumindest die Wahrnehmung der Welt davon prägt. Weniger erkennen an, dass die Globalisierung eine Einbahnstraße ist. Afrika war eine Kolonie, aber Es leistet auch einen wichtigen Beitrag zu vielen anderen Kulturen und ist der Eckpfeiler der heutigen Gesellschaft. Die Ansichten der Welt neigen dazu, den Wert und die Bestrebungen kolonisierter Menschen zu überschatten und zu verwerfen. Auch hier muss ich meine eigenen Erfahrungen mitteilen, um diesen Punkt zu veranschaulichen. Ich bin als Ministrant eines irischen Priesters aufgewachsen. Ich wollte Priester werden, wurde aber schließlich Wissenschaftler. Religion basiert auf Glauben, während Wissenschaft auf Fakten und Vernunft basiert. Und Wissenschaft ist rassenneutral. Leider sind Wissenschaftler nicht neutral gegenüber Rasse. Nehmen wir zum Beispiel den Ursprung von AIDS, einer internationalen Krankheit. Wissenschaftlichen Aufzeichnungen zufolge war die erste Person, die an AIDS starb, ein 25-jähriger Seemann namens David Carr aus Manchester, England. Carr starb am 31. August 1959. Und da die Krankheit, die ihn tötete, damals unbekannt war, wurden seine Gewebeproben für zukünftige Analysen aufbewahrt. Die unbekannte Krankheit, die David Carr tötete, wurde am 29. Oktober 1960 in The Lancet gemeldet. Am 7. Juli 1990 testete The Lancet die alten Gewebeproben von David Carr erneut und bestätigte erneut, dass er an AIDS gestorben war. Aus wissenschaftlichen Gründen hätten Forscher ableiten müssen, dass AIDS aus England stammt und dass David Carr nach Afrika segelte, wo er das AIDS-Virus verbreitete. Stattdessen verurteilte die weiße Wissenschaft die britischen Autoren dieser aufschlussreichen Artikel, weil sie es gewagt hatten, vorzuschlagen, ein Engländer sei der erste bekannte AIDS-Patient. Wenn diese Wissenschaftler rassenneutral wären, hätten ihre Daten sie zu dem Schluss führen müssen, dass Patient Zero in England lebte. Wenn diese Wissenschaftler rassenneutral wären, hätten sie zu dem Schluss kommen müssen, dass sich AIDS von England nach Afrika, nach Asien und nach Amerika ausgebreitet hat. Stattdessen schlugen sie die Theorie vor, dass AIDS aus Afrika stammt. Sogar die Geschichte hat unsere afrikanischen Wurzeln degradiert. Wir kommen in die USA und lernen eine Geschichte, die durch die Augen weißer Historiker gefiltert wird. Und wir lernen Geschichte gefiltert durch die Augen von Hollywood-Filmproduzenten. Einige von uns haben sich darüber beschwert, dass Hollywood seine verzerrte Botschaft in dieser globalisierten Welt verbreitet. Einige von uns beklagten sich darüber, dass Hollywood eine kulturelle Propagandamaschine ist, mit der die Vorherrschaft der Weißen vorangetrieben wird. George Bush verstand, dass Hollywood eine Propagandamaschine war, die in seinem Krieg gegen den Terrorismus eingesetzt werden konnte, kurz nach dem Bombenanschlag vom 11. September auf New York City. Lud Bush Hollywood-Mogule ins Weiße Haus ein und bat um ihre Unterstützung in seinem Krieg gegen den Terrorismus. Einige werden sogar argumentieren, dass Schulen eine wichtige Rolle als föderale Indoktrinationszentren spielen, um Kinder während ihrer Ausbildungsjahre davon zu überzeugen, dass Weiße anderen Rassen überlegen sind. Fela Kuti, der die Indoktrination verabscheute, betitelte eines seiner Musikalben »Teacher, don't teach me nonsense«. Es macht mir Angst, dass eine ganze Generation afrikanischer Kinder durch Hollywoods Interpretation und Förderung amerikanischer Helden einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Unsere Kinder wachsen auf und vergöttern amerikanische Helden, mit denen sie sich nicht persönlich identifizieren können. Wir müssen unseren Kindern unsere eigenen Geschichten aus unserer eigenen Perspektive erzählen. Wir müssen unser Denken dekolonisieren und die zugrunde liegenden Wahrheiten in mehr als nur Filmen untersuchen? Wir müssen die gleichen Prinzipien auf Geschichte und Wissenschaft anwenden, wie sie in Lehrbüchern dargestellt sind. Schauen Sie sich afrikanische Wissenschaftsgeschichten an, die von europäischen Historikern nacherzählt wurden. Sie wurden in ganz Europa neu zentriert. Die frühesten Pioniere der Wissenschaft lebten in Afrika, aber europäische Historiker verlegen sie nach Griechenland. Wissenschaft und Technologie sind Geschenke, die das alte Afrika unserer modernen Welt gegeben hat. Unsere Lehrbücher für Geschichte und Wissenschaft haben jedoch zum Beispiel die Beiträge von Imhotep, dem Vater der Medizin, und Designer der alten Pyramiden ignoriert. Das Wort Wissenschaft leitet sich vom lateinischen scientia oder Besitz von Wissen ab. Wir wissen jedoch, dass Wissen nicht nur einer Rasse vorbehalten ist, sondern allen Rassen. Wissen ist per Definition die Gesamtheit dessen, was der Menschheit bekannt ist. Wissen ist eine Ansammlung von Informationen und Wahrheiten sowie die Prinzipien, die die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte erworben hat. Wissen ist vergleichbar mit einer Steppdecke, wobei letztere aus mehreren Schichten besteht, die durch Stickmuster zusammengehalten werden und Flecken in vielen Farben enthalten. Der älteste Fleck auf dem Kilt der Wissenschaft gehört dem Afrikaner namens Imhotep. Laut dem produktiven amerikanischen Wissenschaftsautor Isaac Asimov war er der weltweit erste aufgezeichnete Wissenschaftler. Der älteste Fleck auf dem Kilt der Mathematik gehört einem anderen Afrikaner namens Ames. Isaac Asimov bezeichnet Ames auch als den weltweit ersten Autor eines Mathematiklehrbuchs. Ein Studium der Wissenschaftsgeschichte ist daher ein Versuch, einen Kilt zusammenzufügen, der Leben, Textur und Farbe hat. Afrikanische Historiker müssen die Informationsfelder einfügen, die in Büchern europäischer Historiker fehlen. Es gibt viele Beispiele für das Zeichen, das Afrikaner in der Weltgeschichte gesetzt haben. Die Amerikaner sind überrascht, wenn ich ihnen erzähle, dass die Afrikaner sowohl das Weiße Haus als auch das Kapitol in Washington gebaut haben. Nach Angaben des US-Finanzministeriums waren 450 der 650 Arbeiter, die das Weiße Haus und das Kapitol bauten, afrikanische Sklaven. Da das Weiße Haus und das Kapitol die beiden sichtbarsten Symbole der amerikanischen Demokratie sind, ist es wichtig, alle Schulkinder in unserer globalisierten Welt darüber zu informieren, dass diese Institutionen das Ergebnis des Schweißes und der Arbeit der meisten afrikanischen Arbeiter sind. Dies muss auch eine Anerkennung der Schulden sein, die Amerika Afrika schuldet. Ebenso sollten Diskussionen über die Globalisierung diejenigen Afrikaner würdigen, die den Kontinent verlassen und zum Aufbau anderer Nationen auf der ganzen Welt beigetragen haben, der meisten Nationen auf der Erde. Afrikaner, die in Australien, Russland und Europa Beiträge geleistet haben, müssen anerkannt werden, damit unsere Kinder Helden mit afrikanischen Wurzeln haben können, damit sie ihre eigenen Wurzeln kennen und stolz auf sie sein können. Die enormen Beiträge der Afrikaner zur Entwicklung und zum Fortschritt anderer Nationen sind nicht anerkannt worden. Wir müssen zum Beispiel noch anerkennen, dass der heilige Augustinus, der die größte spirituelle Autobiografie aller Zeiten schrieb, genannt Bekenntnisse des heiligen Augustinus, ein Afrikaner war. Dass drei Afrikaner Papst wurden, dass die Afrikaner seit der Zeit des Römischen Reiches in Europa gelebt haben. Dieser Septimus Severus, ein Kaiser von Rom, war ein Afrikaner. Und dass der Grund, warum Beethoven der schwarze Spanier genannt wurde, war, dass er ein Mulatte afrikanischer Abstammung war. Warum zögern wir, die Beiträge und Vermächtnisse unserer afrikanischen Vorfahren anzuerkennen? Wir können unsere Kinder nicht dazu inspirieren, in die Zukunft zu schauen, ohne sie zuerst an die Beiträge ihrer Vorfahren zu erinnern. Philipp Emeagwali über Wissen und Weisheit. Vor 1200 Jahren lebte in Bagdad ein Genie namens Al-Khwarizmi, der einer der Väter der Algebra war. Tatsächlich stammt das Wort Algebra aus dem Titel seines Buches Al-Khabr, das jahrhundertelang das Standardlehrbuch für Mathematik war. Al-Khwarizmi lehrte in einer Institution des Lernens, dem Haus der Weisheit, das im goldenen Zeitalter der Wissenschaft des Islam das Zentrum neuer Ideen war. Bis heute ehren wir Informatiker Al-Khwarizmi, wenn wir den Wortalgorithmus verwenden, der unser Versuch ist, seinen Namen auszusprechen. Eines Tages ritt Al-Khwarizmi auf einem mit algebraischen Manuskripten beladenen Kamel in die heilige Stadt Mekka. Er sah drei junge Männer in einer Oase weinen. »Meine Kinder, warum weint ihr?« erkundigte er sich. »Unser Vater hat uns nach seinem Tod angewiesen, seine 17 Kamele wie folgt aufzuteilen. Meinem ältesten Sohn überlasse ich die Hälfte meiner Kamele. Mein zweiter Sohn soll ein Drittel meiner Kamele haben. Und mein jüngster Sohn soll ein Neuntel meiner Kamele haben.« »Was ist dann euer Problem?« fragte Al-Khwarizmi. »Wir waren in der Schule und haben gelernt, dass 17 eine Primzahl ist, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar ist und nicht durch 2, 3 oder 9 geteilt werden kann. Da wir unsere Kamele lieben, können wir sie nicht genau teilen,« antworteten sie. Al-Khwarizmi dachte eine Weile nach und fragte, »Wird es helfen, wenn ich mein Kamel anbiete und die Gesamtzahl 18 macht?« »Nein, nein, nein«, riefen sie, »du bist auf dem Weg nach Mekka und brauchst dein Kamel. Macht zu, nehmt mein Kamel und teilt die 18 Kamele unter euch auf«, sagte er lächelnd. Also nahm der Älteste die Hälfte von 18, also 9 Kamele. Der Zweite nahm ein Drittel von 18, also 6 Kamele. Der Jüngste nahm ein Neuntel von 18, also 2 Kamele. Nach der Teilung blieb ein Kamel übrig, Al-Khwarizmis Kamel. Da die Gesamtzahl der auf die Söhne verteilten Kamele 9 plus 6 plus 2 gleich 17 betrug. Dann fragte Al-Khwarizmi, »Kann ich jetzt mein Kamel zurückhaben?« Diese jungen Männer hatten Informationen über Primzahlen, aber es fehlte ihnen die Weisheit, die Informationen effektiv zu nutzen. Nachbemerkung von mir: Wer sich dafür interessiert, wie Philipp Emeagwali auf die Idee kommt, dass Beethoven der schwarze Spanier genannt worden ist, kann sich über die in der Tat spannende Debatte unter anderem informieren bei der Webadresse, die unter dem Bild dieses Beitrages angegeben ist.